SWR 2 Tandem.
Dazu begrüßt Sie Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Mein Gast heute ist Miriam Halberstamm, Journalistin, Autorin und Gründerin eines ungewöhnlichen Unternehmens, könnte man sagen. Ihr Ariella Verlag ist der erste jüdische Kinder- und Jugendbuchverlag in Deutschland nach 1945. Vor 2 Jahren wurde er mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet, der jährlich von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ausgelobt wird. Und Miriam Halberstamm ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet per Leitung. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem.
Ja, guten Abend.
Frau Halberstamm, bevor wir über die Entstehungsgeschichte Ihres Verlags sprechen, lassen Sie uns aufs aktuelle Weltgeschehen blicken, denn Sie hatten es, als wir uns für die Sendung verabredet und ein bisschen telefoniert haben, da hatten Sie es schon angedeutet und haben gesagt, zurzeit ist nichts normal. Das Motto Business as usual funktioniert nicht, auch nicht für Sie und Ihren Verlag. Inwiefern genau?
Ja, natürlich, die Bilder aus der Ukraine bewegen mich und viele, viele in meinem Umfeld sehr. Wir sind auch zum Teil selbst davon betroffen. Juri Gurgi, der Autor von unserem Buch Richard Wagner und die Klezmer-Band, ist ja gebürtiger Ukrainer, der kommt aus Kharkiv und ja, seine Geburts- und Stadt, in der er aufgewachsen ist, ist einfach jetzt vollkommen zerbombt worden und Freunde und Familie sind geflohen. Er macht sich Sorgen und er schreibt jeden Tag im Tagesspiegel ein Kriegstagebuch. Und ich bin natürlich auch im engen Kontakt mit ihm und ich habe Medikamente eingekauft und gespendet und man macht sich einfach Sorgen und fragt, wie kann man helfen, weil es sind natürlich auch Bilder, die einen erinnern an den Zweiten Weltkrieg. Und natürlich in der Ukraine leben auch viele Juden. Und gestern ist ein Konzentrationslagerüberlebender mit 96 Jahren in seiner Wohnung umgekommen, weil sein Haus gebombt wurde. Insofern ist es nicht Business as usual. Und wir versuchen halt trotzdem weiterzumachen und auch unsere Themen, die eigentlich auch davon ja berührt werden, also zum Beispiel, ob das Antisemitismus ist, ob das Toleranz ist, ja, das sind ja alles Themen, die auch in diesen Konflikt mit reinspielen, wenn Putin sagt, er will die Nazis oder Neonazis aus der Ukraine vertreiben, ja, und so weiter und so fort. Also das ist schon eine ganz schöne Gemengelage.
Frau Halberstamm, Sie sind Journalistin von Hause aus. Wie kam Sie auf die Idee damals? 2010 war das, glaube ich.
Ja, meine Kinder waren klein und es gab keine schönen, modernen Bücher für Kinder, die vor einem jüdischen Hintergrund spielen. Also es gab zum Beispiel Conny feiert Weihnachten oder Lillifee feiert Ostern. Und diese Bücher, wenn man sie kennt, die sind natürlich auch Merchandising-lastig und erobern die Herzen natürlich von kleinen Mädchen und auch Jungs im Sturm. Und da ist es schwierig gewesen, dagegen zu halten. Und dann dachte ich, ich muss eine eigene Geschichte schreiben. Und so entstand Ein Pferd zu Chanukka, was wir auch vor einem Jahr jetzt mit Golddruck nochmal als Festtagsausgabe herausgebracht haben.
Sie sagten gerade, da gab es wenig, was man dagegen hätte halten können. Wieso muss man was dagegen halten?
Naja, wenn man nicht christlich ist und andere Feste feiert, man möchte natürlich seine Identität bewahren und die Identität auch den Kindern weitergeben, dass sie in der ähnlichen Identität aufwachsen, in der Kultur, in der Religion. Und dann ist es natürlich nicht so förderlich, wenn man nur über Weihnachten und Ostern den Kindern Bücher vorlesen kann. Bücher sind natürlich ganz wichtig für ja, die Kernkompetenz des Lesens und überhaupt also die Intelligenz auch zu fördern und so weiter. Und das in der eigenen Kultur zu machen oder machen zu können, ist schon sehr wichtig.
Das heißt, die eigene Kultur, die jüdische Kultur, die ist Ihnen selber auch wirklich ein Herzensanliegen.
Ja, natürlich. Also das ist mir sehr wichtig. Ich meine, ich lebe zwar liberal, aber natürlich die jüdischen Werte sind mir wichtig. Wir feiern die jüdischen Feste und ich bin Jüdin und meine ganze Familiengeschichte gehört natürlich auch dazu. Mein Großvater war ein chassidischer Rabbiner, der Sansa-Rebbe von Brooklyn. Und ja, ich entstamme einer Rabbiner-Dynastie. Und ja, ich könnte mir nicht vorstellen, diese Kette abreißen zu lassen.
Was war denn dann das Ziel dieses Verlages, jetzt mal über diese Grundidee hinaus?
Es sollte natürlich auch der Aufklärung dienen, Menschen etwas Berührungsängste freier sich mit dem Judentum beschäftigen zu lassen. Das Judentum besteht zum Glück nicht nur aus Shoah. Natürlich ist die Shoah und die Erinnerungsarbeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber die jüdische Kultur und Religion hat natürlich viel, viel mehr zu bieten. Und ja, eigentlich die westlichen sogenannten christlichen Länder sind ja auf der Bibel aufgebaut. Und die Bibel, das ist ja, was die Christen nennen, also das Alte Testament, das ist ja die Bibel der Juden. Und das Christentum ist ja aus dem Judentum hervorgegangen. Insofern basiert natürlich unsere westliche Kultur auf der jüdisch-christlichen Religion.
Sie gerade die Shoah ansprachen, das bringt mich zu einer anderen Veröffentlichung Ihres Verlages, die viel beachtet wurde, die Verknüpften von Andrea Behnke. Darin wird davon erzählt, wie es jüdischen Kindern in Deutschland im Jahr 1938 ging, also dem Jahr, in dem in der Pogromnacht Tausende von Synagogen und jüdischen Geschäften verwüstet und Menschen ermordet worden sind. Schon aber auch schwere Kost für Kinder und Jugendliche, oder? Da stelle ich mir nicht so leicht vor, das als Kinderbuch oder als Jugendbuch zu machen.
Nun ja, man unterschätzt Kinder und welchen Informationen sie in ihrer eigenen Umgebung ausgesetzt sind, ob das auf dem Fernsehen ist, auf dem Computer, Gespräche im Kindergarten oder in der Schule. Und wir haben jetzt sogar für den Kindergarten ein Buch zu Antisemitismus herausgebracht von einer Pädagogin, eben weil man die Kinder im geschützten Raum und unter pädagogischer Anleitung und mit guten pädagogischen Materialien mit diesen Themen in Kontakt bringen sollte, bevor sie ungefiltert zu viel mitbekommen, was ihnen dann vielleicht gar nicht erklärt wird, weil es zu grauenhaft ist. Und das Buch von Andrea Behnke ist wirklich ein ganz sensibel geschriebenes Buch aus der Perspektive von den Kindern, die Entfremdung erleben und so weiter. Und natürlich auch ein Persönlichkeitsbruch des Vaters nach der Reichspogromnacht. Aber es ist sehr geschützt und eben für Kinder aufbereitet. Mhm. Ja.
Aber im Moment gehen Sie jetzt auch ein bisschen weg vom Kinder- und Jugendprogramm, wenn ich das richtig sehe, mehr in Richtung Erwachsenenliteratur. Was haben Sie da vor?
Ja, nun ja, wir haben also eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Publikationen. Also wir haben ein wunderbares Musikbuch über die jüdische Musikszene Deutschlands des ehemaligen Russendisco-DJs Juri Gursi. Das ist zum Beispiel so einfach ein schöner Ausflug in die Musikkultur. Dann haben wir ein Antisemitismus-Buch. Das hört sich natürlich erstmal wie schwerer Tobak an, aber es ist eine Anthologie von Cartoons und satirischen Kurzgeschichten, die wirklich die besten Cartoonisten aus Deutschland und der Welt zu diesem Thema sehr, sehr humorvoll angefertigt haben. Und das ist ein großer Erfolg geworden. Das heißt Antisemitismus für Anfänger. Und da sind Leute wie der Hamburger Till Mette vom Stern, der Sam Gross vom New Yorker, der bekannte Karikaturist. Wir haben einen Israeli, wir haben einen Holländer, den Ben Gershon und ganz viele deutsche, nicht-jüdische und jüdische Cartoonisten. Das finde ich ist nochmal besonders zu erwähnen, dass die sich alle so kreativ in dieses Thema eingearbeitet haben und wirklich Unterhaltung bieten. und somit eben auch Menschen mit diesem schwierigen Thema vielleicht mal auf ganz andere Art und Weise in Verbindung bringen, dass es auch einen Unterhaltsamkeitswert hat.
Stichwort Musik, wie Sie gerade über das Buch von Juri Gursi sprachen. Sie haben sich einen Titel gewünscht, also mehrere Titel, aber das ist der erste. Ein echter Disco-Klassiker, muss man sagen. Kiss von Prince. Was bedeutet der Song für Sie?
Ja, ich habe in New York gelebt und habe Prince auf der Straße sogar mal in Persona gesehen. Bin ein riesiger Fan von seiner Musik. Ganz tolle Musik einfach. Sehr intelligent, ja. Er ist ein Genie gewesen.
Miriam Halberstamm ist mein Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie hat im Jahr 2011 den Ariella Verlag gegründet, der erst spezialisiert war auf jüdische Kinder- und Jugendbücher in Deutschland, inzwischen aber auch mehr Erwachsenenliteratur herausbringt. Vorher hat sie gearbeitet als Redakteurin und Regisseurin, unter anderem für öffentlich-rechtliche Fernsehsender. Geboren 1963 in New York, aufgewachsen im Rhein-Main-Gebiet, dann zum Studium wieder nach New York, seit 1993 wieder in Deutschland. Ganz schön rastloser Lebenslauf so in den ersten drei Jahrzehnten, oder?
Naja, ich war auf der Suche nach meiner Identität, nach einem Platz, in dem es sich gut leben lässt als Jüdin, und bin ja als Amerikanerin aufgewachsen. Und es war immer klar, dass ich aufs Studium, also dass ich zum Studium nach Amerika fahre. Wir haben ja zu Hause Englisch gesprochen und ja, ich bin auch noch in allen drei Plätzen zu Hause. Und ja. Ich bin immer noch rastlos.
Wie funktioniert das, in allen drei Plätzen zu Hause zu sein? Also das heißt, Sie sind dann auch regelmäßig an diesen unterschiedlichen Orten? Oder ist das eher so ein Zuhause im Herzen?
Ja, natürlich. Jetzt die Corona-Zeit ist ja eine absolute Ausnahmezeit gewesen. Da ging ja gar nichts. Aber wir haben uns mit Alexa, mit Freunden immer in Kontakt gehalten. Aber natürlich, ich fliege auch nächste Woche wieder nach Israel. Ich habe dort einen Drucker, mit dem ich zusammenarbeite, und viele, viele Freunde. Und ja, bin mindestens einmal im Jahr in Israel zu normalen Zeiten. Und nach Amerika versuche ich vielleicht alle 3-4 Jahre zu kommen. Meine Brüder leben in Amerika. Ein sehr, sehr großer Teil der Familie ist dort. Und ja, gefühlt ist New York immer noch auch ein Zuhause.
Jetzt sind Sie aber ja, glaube ich, im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen. Wie haben Sie jüdisches Leben als Kind dort wahrgenommen?
Wir waren sehr eingebunden in die amerikanische Militärgemeinde. Wir sind in die amerikanische Synagoge gegangen, später dann in die Wiesbadener Synagoge. Ja, es gab ein jüdisches Leben, aber es war im Verhältnis zu heute doch sehr klein. Man muss sich erinnern, dass über 100.000 jüdische Kontingentflüchtlinge aus den ehemaligen russischen Staaten, also GUS-Staaten, nach Deutschland gekommen sind 1989. Und danach hat sich natürlich das Leben auch sehr verändert. Zahlenmäßig einfach ist die jüdische Gemeinde viel stärker geworden. Und ja, viele unterschiedliche Strömungen haben sich entwickelt. Und ja, jetzt lebe ich in Berlin, und Berlin ist wirklich eine so vielfältige Stadt in Bezug auf jüdisches Leben. Es ist einfach wirklich wunderbar. Das gab es so in diesem Sinne, als ich aufgewachsen bin, nicht. Und darum auch diese Suche nach einem anderen Platz.
Und diese Suche hat Sie dann unter anderem, ich glaube mit 18, 19 schon, also als junge Frau, nach Tel Aviv geführt.
Ja.
Wie ging es Ihnen da?
Es war toll. Ich bin in eine WG gezogen mit Freunden, die ich schon aus Deutschland kannte, und habe Hebräisch im Sprachkurs gelernt und habe nebenbei in einer Boutique für Ohrringe gejobbt Und ja, das war super. Andere Leute sind nach Indien gegangen und wir hatten einfach diese viel weniger aufwendigere Option, ja, in ein schönes, warmes Land zu gehen, wo wir uns eigentlich wie zu Hause gefühlt haben. Es war eine ganz, ganz tolle und prägende Zeit.
Und dann 1993 die Entscheidung, wieder nach Deutschland zu gehen. Wie leicht ist die Ihnen gefallen oder wie klar war Ihnen das?
Das war keine Entscheidung, dass ich für immer zurück nach Deutschland gehe. Das war wirklich ein Zufall des Schicksals. Ich hatte ja 6 Jahre in Tel Aviv gelebt und in diesen 6 Jahren war ich nur 2-mal im Goethe-Institut gewesen. Also es zeigt auch, dass ich den Kontakt eigentlich auch nicht so kulturell oder so gehalten habe. Aber beim 2. Mal sah ich ein Poster einer Ausschreibung für eine Filmhochschule in Köln. Und der Bewerbungsschluss war der Tag, an dem ich ins Goethe-Institut kam. Und damals gab es E-Mail noch nicht so. Und dann schickte ich einen Fax und dachte, nun, das sind Deutsche, die machen da jetzt keine Ausnahme, das wird nichts. Und dann waren die aber ganz anders und haben gesagt, ja, kein Problem, schicken Sie uns, was Sie können, per 48-Stunden-Bote. Und ja, und dann wurde ich wundersamerweise unter 135 BewerberInnen als eine von 7 ausgewählt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das sind Deutsche. Sie sehen sich selber nicht als Deutsche oder als was genau, wenn man das so plump fragen darf? Oder war das damals so eher so die, sag ich mal, das Stereotyp, was man hat, so von der deutschen Ordentlichkeit und Gründlichkeit?
Ja, das natürlich auch. Aber ich sehe mich selbst nicht als Deutsche. Ich kann mich auch gar nicht als Deutsche sehen. Ich habe nur einen amerikanischen Pass. Ja, natürlich bin ich in der deutschen Kultur verhaftet und ich habe natürlich auch viele deutsche Seiten an mir. Aber ich bin schon sehr unterschiedlich dann sozialisiert worden in jungen Jahren. Also New York hat mich sehr, sehr geprägt. Da war ich dann mit 19 und Israel hat mich auch geprägt und Deutschland natürlich auch. Also das ist schon ein schöner Potpourri, muss ich sagen.
Schönes Potpourri auch die Musikauswahl. Sie haben sich ja noch was gewünscht. People Have the Power von Patti Smith. SWR 2 Tandem heute mit Miriam Halberstamm, Journalistin, Autorin und Verlagsgründerin des Ariella Verlags, der sich auf jüdische Literatur spezialisiert hat, anfangs der erste jüdische Kinder- und Jugendbuchverlag in Deutschland nach 1945 war. Das war eben ein Musikwunsch von Ihnen, Frau Halberstamm. Patti Smith, People Have the Power, ist ja auch so eine Ikone der Punk-Bewegung, kann man so sagen, oder Post-Punk, auch so ein bisschen die Selbstermächtigungs-Ikone. Was bedeutet der Song oder bedeutet Patti Smith für Sie?
Also Patti Smith ist schon immer ein Musikidol für mich gewesen. Ihre Vielfältigkeit, das ist für mich ein Vorbild. Sie ist ja Dichterin, ist dann Musikerin geworden und ist sehr politisch. Es wird einfach nicht alt. Ihre Musik hat sich auch verändert oder hat sich entwickelt. Und gerade wenn ich das jetzt höre, People Have the Power, finde ich das eine schöne Botschaft. Wir haben die Macht. Wir können Sachen verändern. Ob das ist, wie wir unser Geld ausgeben, was wir kaufen, was wir unseren Kindern vorlesen, ja. Und was wir in der Öffentlichkeit auch unterstützen. Und gerade jetzt in Bezug auch auf diesen Ukraine-Krieg, wollte ich eines meiner Lieblingslieder einfach wieder einmal als Botschaft den Leuten vorspielen lassen dürfen.
Botschaften, wichtiges Thema. Sie haben vorhin schon gesagt, eine Botschaft Ihres Verlages ist Zum einen jüdische Kultur für Kinder, neuerdings dann auch für Erwachsene zu transportieren, sichtbar zu machen, zu vermitteln, aber eben auch Toleranz gegenüber jüdischer Kultur und dem jüdischen Leben vielleicht nicht einzufordern, aber zu befördern. Wo stehen wir denn da eigentlich im Moment? Ich meine, Sie haben ja dieses Buch Antisemitismus für Anfänger aus einem sehr traurigen Anlass, glaube ich, herausgegeben, nämlich als Reaktion auf den Anschlag auf die Synagoge in Halle im Jahr 2019. Also was ist so Ihr Eindruck, wo wir gerade stehen?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich nicht nur für Toleranz fürs Judentum bin, sondern dass ich natürlich genauso für alle Minderheiten in unserer Gesellschaft Toleranz einfordern möchte.
Das wollte ich damit überhaupt nicht in Abrede stellen.
Nein. Ich wollte das hier nur noch mal klarstellen. Ja? Aber natürlich, Antisemitismus ist in den letzten Jahren wieder virulenter geworden, gefährlicher, mörderischer, wie man auch an Halle und anderen Anschlägen überall sehen kann. Ja? Und ich möchte da also auch natürlich nicht Hanau auslassen, obwohl dort keine Juden umgebracht worden sind. Aber es ist einfach diese Intoleranz in unserer Gesellschaft. Und auch der Antisemitismus ist viel, viel stärker geworden. Und nach Halle habe ich mich halt sehr geärgert und dachte, was kann man dagegen tun? Wir müssen auch aufklären und einfach diese absurden Vorurteile, die viele noch immer gegen Juden hegen, einfach versuchen aus der Welt zu kriegen. Und die jüdische Kultur ist natürlich sehr eng mit dem Humor verbunden. Und wer lacht, den hat man eigentlich auch schon auf seiner Seite. Ich wollte aber in erster Linie mir selber Befreiung schaffen. Ja, das Lachen ist ja etwas sehr Therapeutisches. Ja, und über einen Witz kann man sich die Kontrolle über eine Situation auch wieder zurückholen. Und in unserem Buch Antisemitismus für Anfänger gibt es einfach so viele tolle, witzige Cartoons, die ganz unterschiedliche Situationen des Alltagslebens zeigen.
Haben Sie mal einen für mich? Also Bilder beschreiben ist immer schwierig, aber vielleicht fällt Ihnen einer ein.
Ja, also hier auf unserem Cover schon, da sieht man eine Partygesellschaft, ein Pärchen, elegant angezogen, unterhält sich mit einer Dame und sie fragt das Pärchen, ihr konvertiert zum Judentum? Warum? Und dann sagt das Pärchen, wir wollen auch Teil dieser Weltverschwörung werden.
Sehr schön.
Ja, und das ist ein Cartoon von Katharina Grewe, die geniale Katharina Grewe. Es sind mehrere Cartoons von ihr drin und das ist so pointiert, so witzig und so entlarvend. Eine ganz tolle Beurteilung schickte mir eine Dame während Corona, die sagte, ja, Sie haben meinem 96-jährigen Vater ein paar humorvolle Stunden in dieser schwarzen Corona-Zeit bescheren können. Okay. Und das ist doch ein Lob, oder?
Das ist ein großes Lob. Haben Sie gerade schon gesagt, da hatten wir das Stereotyp von der Weltverschwörung. Da kann man sich jetzt natürlich drüber lustig machen, aber es ist natürlich grauenhaft, dass man so etwas denkt. Also das wäre jetzt ein Stereotyp, das von der Weltverschwörung. Was begegnet Ihnen denn so im Alltag?
Ja, natürlich. Es wird immer davon ausgegangen, dass alle Juden reich sind und alle intelligent sind und so weiter. Und wenn man einfach ein bisschen Grips in der Birne hat, sage ich jetzt mal so platt, und nach Israel schaut, Israel ist ein Land wie jedes andere, da sind leider nicht alle Juden reich, da sind leider auch nicht alle intelligent. Es gibt Menschen, die wohlhabend sind und die arm, die auch unter der Armutsgrenze leider leben. Und das ist eigentlich der beste Beweis dafür.
Also, wo würden Sie sagen, beginnt der Antisemitismus? Und was macht ihn aus?
Antisemitismus beginnt da, wo man Juden oder Israel an anderen Maßstäben misst als andere Leute. Oder wenn man das Existenzrecht Israels zum Beispiel delegitimisiert, ja, also in Frage stellt. Oder wenn man Meinungen hat, die eigentlich einfordern, dass Juden und Israel sich anders verhält, als andere Staaten oder Völker sich in der gleichen Situation verhalten würden. Hm. Aber wie gesagt, das ist also der beste Einführungskurs ist eigentlich unser Buch, weil da sind eben wieder, wie gesagt, mit Humor ganz unterschiedliche Vorurteile ins Komische ad absurdum geführt. Da erfährt man eigentlich, ja, wo alles Antisemitismus in unserer Gesellschaft beginnt.
Und da haben Sie doch, also so wie ich jetzt Sie über dieses jüngste oder eines Ihrer jüngeren Produkte im Verlag, also aus Ihrem Verlag reden höre, mit dieser Begeisterung habe ich also doch den Eindruck, Sie brennen da richtig dafür, ne? Und es ist Ihnen auch wichtig und wir glauben auch, dass man da, oder Sie wollen da wirklich auch was mit bewirken. Ich habe über den Beruf des Verlegers noch ein paar Zitate gefunden. Also Friedrich Anton Brockhaus soll zum Beispiel gesagt haben, Verlagsbuchhandel ist eine Lotterie, wo es immer 9 Nieten gegen einen Treffer gibt. Und Ernst Rowohlt, auch sehr hübsch, entweder bist du für den Autor ein pfiffiger Kaufmann oder ein freundlicher Mäzen, du bist aber keins von beiden, du hast den blödesten Beruf der Welt ergriffen. Finden Sie sich wieder in diesen beiden Aussagen übers Verlegertum?
Ja, sehr, natürlich, ja, es trifft schon sehr zu, ja. Also zum Geld verdienen sollte man etwas anderes machen.
Aber Sie machen es trotzdem weiter.
Ja, das ist eine Leidenschaft und ich möchte natürlich auch gerne selber die Bücher lesen, die ich herausgebe oder wünsche sie mir und habe halt schon oft diesen Ansatz gehabt, dann muss ich es eben selbst machen.
Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch sehr viel Erfolg bei diesem Selbermachen mit Ihrem Verlag.
Ja, danke für Ihr Interesse. Wiederhören.
Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen, Musikauswahl unser Gast und Tristan Reiling. Ich bin Fabian Elsesser, wünsche einen schönen Abend.